Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt sie Gisela Steinhauer. Noch vor 10 Jahren hießen die Probleme an deutschen Unis zu lange Studienzeiten, zu wenig Absolventen, zu wenig Praxisnähe. Auf diesen Mangel sollte die europäische Hochschulreform Antwort geben und die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge, die Studiengebühren, die straffere Struktur sollte die Ausbildung effizienter machen und auf den Beruf vorbereiten. Noch sind diese Ziele nicht alle erreicht. Noch sind die Studenten auf die Straße gegangen in diesem Jahr. Sie werden im November auch wieder auf die Straße gehen. Und einer von ihnen ist heute mein Gast im Radio für Tom Ben Stotz. Studiert an der Freien Universität Berlin und ist Vorstandsmitglied bei Die Linke, SDS. Und im Studio ist auch Professor Heinz Elmar Tenort. Er ist Professor für historische Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Mit beiden können Sie diskutieren über die Baustelle Bildungspolitik. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deradio.de, und am Telefon ist Wiltraut Bauer aus Stuttgart. Schönen guten Morgen, Frau Bauer. Jetzt muss sie erstmal wieder bis zum Telefon kommen. Frau Bauer?
Ja, hallo,
da ist sie.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, es hat etwas gedauert.
Jetzt sind Sie ja da.
Ich habe diesen ganzen Prozess schon hinter mir. Ich war an der Ingenieurschule. Das ist ja die Vorläuferschule der Fachhochschule. Und war nach 6 Semestern schon als Bauingenieur fertig. Und zwar schon mit 21 Jahren.
Mhm.
Mein Vater hatte die Auffassung, dass man als Frau möglichst rasch in den Beruf kommen sollte und eine qualifizierte Ausbildung haben sollte.
Mhm.
Die Voraussetzung für diese damalige Ingenieurschule war ein Abschluss in einem Bauhauptberuf. Also ich war in einer Zimmerei und habe da den Abschluss gemacht.
Mhm.
Das ist natürlich ein Vorteil. Man kann, wenn man die Ingenieurschule nicht geschafft hat, kann man dann wieder zurückgehen und in diesem Beruf schon arbeiten.
Ingenieurschule, also, heißt, das war so in den 60er Jahren oder wann haben Sie das gemacht?
Ja, genau.
Aha.
Genau.
Aha. Das war dann
das
ganz
war
ungewöhnlich, dass Sie...
Das war zur Fachhochschulreife, nicht? Die Fachhochschulreife entwickelte sich aus der Ingenieurschule.
Aha.
Und diese ging auch über 6 Semester. Also das heißt, man war innerhalb kürzester Zeit qualifiziert ausgebildet von den Dozenten. Der Betrieb war wie in der Schule. Man saß vormittags in den Klassenräumen.
Mhm.
Man hatte ganz normalen Unterricht und man schrieb Arbeiten. Man arbeitete zu Hause. Es war hart, aber sehr effizient. Also man war, wie gesagt, nach 6 Semestern fertiger Hochbauingenieur.
Das ist etwas, was Sie dann gemacht haben, Frau Bauer, was ja viele Bachelorstudenten heute auch erleben, allerdings nicht so positiv bewerten wie Sie. Sie sagen, das war sehr verschult und deshalb war es gut. Sie, Herr Stotz, würden sagen, gerade das Verschulte ist das, was uns so stört, oder?
Genau, also auch gerade zu sagen, das Studium ist wie so ein Ingenieur eine Vorbereitung, also sehr praxisbezogen, auch sehr technisch und vielleicht auch notwendig, dass es ein bisschen vorgegebener passiert. Das ist ja für die Breite der Studiengänge überhaupt nicht so konzipierbar. Also ich meine, wer will in der Soziologie, in der Philosophie, in der Religionswissenschaft, das ich studiere, jetzt sagen, genau so muss es funktionieren. Es geht eigentlich nur darum, das auswendig zu lernen. Das funktioniert da einfach nicht. Und natürlich wünscht man sich in vielen Studiengängen auch mehr Praxisbezug. Allerdings merkt man ja auch dann beim Bachelor, dass man, wenn man da 6 Semester studiert hat, dass man eigentlich danach mit den möglichen Berufschancen, die man dann versucht wahrzunehmen, dann auch gar nicht so viel mit der Praxis gelernt hat.
Aber Sie machen doch ganz viele Praktika, oder nicht? Bin ich da falsch informiert?
Also wir müssen Praktika machen. Es gibt die allgemeinen berufsvorbereitenden Module natürlich auch.
Ja.
Wobei natürlich die Praktika meistens sozusagen mit dem Lehrinhalt dann auch wieder wenig zu tun haben. Wir werden ja oft sozusagen als Hilfskräfte dann auch gesehen, kriegen in der Regel überhaupt kein Geld auch fürs Praktikum, was eigentlich auch ein Problem ist für uns. Und dementsprechend ist dieser Gedanke des Praxisbezugs natürlich gut, ist aber so überhaupt nicht umgesetzt. Und deswegen gibt es nach wie vor eine große Kluft zwischen dem Lehrinhalt und dem, was danach kommt.
Herr Tenort.
Ich sehe eine große Differenz bei den Praktika. Meine Studierenden aus den letzten 2, 3 Jahren, seit die das machen, haben sehr praxisnah, sehr kompetenznah gearbeitet. Fast alle haben daraus ihre Abschlussarbeiten entwickelt. Ein ganz großer Teil von ihnen arbeitet jetzt in meist leitenden Positionen in diesen Feldern. Da ist das sehr positiv gelungen. Es gibt andere Beispiele, da wollen wir uns nicht streiten. Und ich finde es ganz schlimm, und auch wiederum eine Gestaltungsaufgabe, dass die Hochschulen da nicht sich genügend selbst intensiv engagieren und in den Partnern, die sie suchen müssen und haben müssen. Ein Punkt wäre mir an dieser Stelle wichtig, auch weil Frau Bauer zu Recht die Fachkulturen angesprochen hat. Wir dürfen, glaube ich, nicht so diskutieren insgesamt, als seien das Probleme, die die Universitäten oder die Hochschulen im Ganzen als neue Probleme treffen und betreffen. Die Fächer, die Sie als Differenzfächer genannt haben, Soziologie, Philosophie, Religionswissenschaft, für die ist Struktur neu. In den Ingenieurwissenschaften war das immer so, in den Naturwissenschaften auch immer so. Fragen Sie einen Medizinstudenten, wie der studiert hat. Ich habe das meine Tochter beobachtend erlebt. Die hatte eine 60-Stunden-Woche und zwar ganz ohne Bologna-System. Also das sind fachkulturspezifische Fragen, die wir diskutieren, und wahrscheinlich ist der Bruch vor allem für die Geistes- und Sozialwissenschaften so stark, und die erleben massiv die Veränderung gegenüber früher. Die Biologiestudenten fragen sich, was richtet euch eigentlich auf? Das war immer so. Einen anderen Punkt finde ich an der Frage, an dem Hinweis von Frau Bauer noch ganz wichtig, abgesehen davon, dass ich ihrem Vater gratulieren will, dass er seine Tochter dazu gebracht hat, Ingenieurin zu werden. Das finde ich einfach toll, in den 60er Jahren beeindruckend, dass sie dabei zeigt, wie das Universitätssystem in den 60er Jahren beginnt, sich intern zu vernetzen. Berufsausbildung im dualen System, Zugang zur Ingenieurschule alten Musters, an der Ingenieurschule Fachhochschulreife erworben, im Beruf gegangen. Sie hätte zurückgehen können, aus dem Beruf heraus wieder in die TH und darauf aufbauen können. Das ist eine der Grundvorstellungen, die sich mit dem Bologna-Prozess verbindet, dass man selbst seinen Lebenslauf als Bildungskarriere aufbauen kann. Und den Punkt, finde ich, muss man ernst nehmen, und den sollte man auch nicht abwerten, indem man diese offenen Zugänge mehrfach im Lebenslauf von unterschiedlichen Vorgängerinstitutionen versperrt. Insofern, finde ich, gibt es ja ein schönes Beispiel dafür, was Bildungskarrieren als Selbstaufbau von Lern- und Studienleistungen bedeuten.
Frau Bauer, um eine Bildungskarriere hinter sich zu bringen, muss man viel lernen.
Und zwar genau das, was eben angesprochen wurde, habe ich gemacht. Ich war erst berufstätig, hatte ja dieses Praktische in mir und bin dann an die Universität gegangen und habe dort gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Und das war ganz fantastisch. Da habe ich mein Diplom dann noch gemacht. Mir wurde die Ausbildung anerkannt für die Unterstufe. Also ich konnte nach dem Vordiplom einsteigen. Das war natürlich auch ein großer Vorteil. Und ich war dann wieder in der Praxis, habe wieder gearbeitet, habe dann noch die zweite große Staatsprüfung gemacht und später war ich die Leiterin einer Behörde. Also so kann man in Stufen sich schon aufbauen, wenn man will.
Haben Sie das Gefühl, dass die Universität auch zu Ihrer Charakterbildung beigetragen hat?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also auch diese Kontakte zu den Professoren, das war ganz, ganz hervorragend. Also ich kann über meinen Werdegang nur Positives berichten.
Frau Bauer, haben Sie vielen Dank für diese positive Erinnerung. Ich würde gerne auf die Mail von Anna Lehnhardt kommen. Sie schreibt uns, dass sie den Bachelor gemacht hat und ärgert sich immer maßlos darüber, dass eine Mehrheit an Leuten die Reform und das Bachelorstudium schlecht reden. Leider sind es meistens die Leute, sagt sie, die gar nicht intern mit einem Bachelorstudium vertraut sind. Ich bin der Meinung, dass gerade die permanente Leistungsabfrage im Interesse der Studenten ist. Man kann mal eine schlechte Note bekommen, das ist kein Weltuntergang. Man kann die dann auch mit anderen Noten wieder ausgleichen. Und Herr Stotz, das ist jetzt wichtig für Sie, Frau Lehnhardt hat nebenbei immer gearbeitet, war Mitglied in einem Sportverein und hat ehrenamtliche Tätigkeiten absolviert und trotzdem ihren Bachelor gemacht. Ist das jetzt eine Ausnahmeerscheinung und eine tolle Frau?
Also es freut mich natürlich für Frau Lehnhardt. Ich denke trotzdem, zu definieren, was die Interessen der Studierenden sind, können die Studierenden am besten noch selber machen. Und wenn es quasi bundesweit, wie es im Juni auch deutlich geworden ist, die Signale gibt, dass es auf jeden Fall so nicht weitergehen kann, dass die Zustände im Bachelor in der Fläche eigentlich katastrophal sind aus Sicht der Studierenden, dass es so nicht weitergehen kann, dass der Workload, die Arbeitsbelastung zu groß ist und dass es eben für viele, vielleicht nicht wie bei Frau Lehnhardt, einfach nicht möglich ist, das zu kombinieren mit der Perspektive, Kinder zu bekommen, mit der Notwendigkeit neben Studium arbeiten zu müssen. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll, wenn man sehr viele Leistungspunkte machen muss jedes Semester, wenn man jedes Mal im Seminar anwesend sein muss, wenn man zweimal fehlt, Gefahr läuft, den Schein nicht mehr zu bekommen, wie man das verbinden will mit einer Erwerbsarbeit und einer Studienfinanzierung im Monat. Also ein Student hat, glaube ich, jetzt gab es eine Studie vom Studentenwerk gestern oder vorgestern rausgekommen, hat im Schnitt 700 Euro monatlich zur Verfügung. Wenn er jetzt Studiengebühren zahlen muss, das Thema von vorhin, kommen da ungefähr nochmal 150 Euro weg, wenn man das aufs Semester runterbricht. Und dann ist es einfach sehr schwierig. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie zahle ich meine Miete, wie zahle ich meine monatlichen Kosten und wie verbinde ich das mit dem Studium? Und ein Studienalltag, der straff durchstrukturiert ist, der Anwesenheitspflicht voraussetzt, läuft dem natürlich entgegen. Und da laufe ich Gefahr, dass ich das Studium abbrechen muss oder mit Sicherheit auch keinen Master mache, sondern froh bin, dass ich das 6. Semester durchgehalten habe und endlich wieder richtig Geld verdiene.
denken.
Aber offenbar schaffen es ja auch Tausende, diesen Leistungsdruck auszuhalten. Die sind einfach fleißig, die kriegen es irgendwie hin. Da bin ich noch nicht so ganz mit Ihnen einverstanden. Sind Sie fauler als andere? Glaube ich nicht.
Nur möglichst fleißig zu sein, nur möglichst irgendwie mit dem Druck klarzukommen, möglichst schnell im Hamsterrad nach vorne zu laufen, das ist ja eigentlich nicht das, wofür viele auch in die Hochschule gekommen sind und was sich auch von der Universität erwarten. Also zum Beispiel auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, in einen anderen Studiengang mal hineinzuschnuppern, mal zu gucken, was gibt's für interdisziplinäre Ansätze. Das will ich ja im Studium machen, das geht aber nicht, wenn ich nur die Scheuklappen aufspannen muss, den Ellenbogen ausfahren muss und möglichst schnell durchkommen muss im Studium.
Also um jetzt mal Humboldt zu bemühen, das geht alles nicht mehr. Was der ursprünglich mal im Sinne hatte an Selbstentfaltung, an Durchdringung eines Faches, an Charakterbildung, würden Sie sagen, ist durch den Bachelor einfach nicht mehr möglich. Das fällt hinten runter.
Kann man so sehen, obwohl ich jetzt auch nicht denke, dass quasi das Bild von aus dem 19. Jahrhundert jetzt so der aufgeklärte Bildungsbegriff uns heute sein sollte, wo vor allem ja weiße Europäer über Lateinamerika auch geforscht haben. Das kenne ich sozusagen aus meinem Studiengang. Aber erstmal vom Ansatz, dass auch ein Studium befähigen soll, mündig machen soll und eben auch so ein kritischer Vernunftbedarf, das ist auf jeden Fall, glaube ich, richtig und das kollidiert auf jeden Fall mit dem Bologna-System.
Markus Bentsch aus Augsburg ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Bentsch.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte oder Ihre Erfahrung.
Ja, also eigentlich ist ja das Stichwort jetzt gerade eben schon gefallen, vor ein paar Minuten. Ich finde erstmal das Thema, diese Baustelle Bildungspolitik, eben schön breit gestellt, weil ich denke, dass jetzt die ganze Zeit zwar über Bachelor und Master und Studium diskutiert wurde und ich denke, man müsste eben das Blickfeld etwas weiten und wenn ich mir das Schulsystem anschaue, das eben auch dann die späteren Studierenden eben ausbildet, ist es dieses Jahr eben auch sehr stark auf Druck, auf eben feste Curricula, auf Notengebung und das fängt halt schon in der Grundschule an. In der vierten Klasse geht's für die Entscheidung, wo gehe ich, in welche weiterführende Schule gehe ich. Man erfährt das jetzt bei den 11- und 12-Klässlern, dass die eben entsprechend unter Druck stehen, dass es dort schon Phänomene wie Burnout gibt und so
weil
weiter.
Weil sie das sogenannte Turbo-Abi machen müssen.
Genau, das zum Beispiel. Und dann ist natürlich ein straff strukturierter Bachelor, wo ich natürlich auch unterscheiden würde. Also natürlich kann man den Bachelor, wie er vielleicht an der HU in Berlin gibt, wie es ihn an der HU in Berlin gibt, möglicherweise nicht vergleichen mit der Universität Augsburg, wie ich ihn jetzt hier kenne. Ich studiere noch Diplompädagogik und bin der vorletzte Jahrgang und kenne eben auch Bachelor-Erziehungswissenschaftsstudenten und erlebe das durch meine studentische Hilfskrafttätigkeit auch täglich, wie sie eben sozusagen vor der Belastung stöhnen. Und das ist eben dann die Frage, wenn man das Schulsystem schon so straff strukturiert, dort mit Druck arbeitet, ist es natürlich, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, einfach oder sind die Schüler und Studenten dann später schon daran gewöhnt, eben entsprechend diesen Druck auch weiter auszuhalten? Und ich würde in keinem Fall der These zustimmen, zu sagen, naja, die dann durchkommen, die können dann eben wohl noch das am besten handeln, können noch mit dem Druck am besten umgehen. Mhm. Was ich wichtig fände in dieser ganzen Diskussion, auch einfach mal etwas grundsätzlichere Fragen stellen und nicht nur darüber zu diskutieren, was für eine Didaktik brauchen wir und soll das Studium jetzt 3 oder 5 Jahre oder was weiß ich, wie lange dauern, sondern was für Menschen wollen wir denn eigentlich durch das Studium ausbilden? Was für eine Gesellschaft wollen wir denn eigentlich?
Und, wie ist denn Ihre Antwort darauf? Was für Menschen würden Sie...
Meine Antwort wäre in dem Sinne, dass wir ja versuchen wollen, selbstbestimmte, auch durch selbstgesteuertes Lernen, selbstbestimmte, selbstverantwortliche Menschen auszubilden. Also ich sehe das jedenfalls im sozialwissenschaftlichen Studium so, dem ja mein Diplomstudiengang, Pädagogikstudiengang auch angehört.
Herr Bentsch, ich würde gerne, wenn Sie einverstanden sind, Herrn Tenort dazu antworten lassen, was sagen lassen.
Ja.
Ich finde die Frage auch wichtig, welches generelle und allgemeine Ziel verfolgen wir mit dem Studium? Aber zu den generellen Zielen gehört ganz einfach immer ein zweifaches Begriffspaar. Im Englischen ist das eine Debatte für die Schule seit den 50er Jahren, die heißt Equality and Excellence. Wir können kein Bildungssystem konstruieren, bei dem wir nach dem Prinzip des individuellen Wohlfühlens, des Ersparens von Leistungen, der nur sozialen oder individuellen Gütekriterien arbeiten wollen. Es muss sachliche Gütekriterien geben, die gehören schon in die Schule. Und weil die Schule der einzige Ort ist, wo man lernt, mit sachlichen Gütekriterien reflexiv umzugehen. Und eine Schule, die meint, sie könnte solche Leistungen entbehren, die kennt, glaube ich, die Mechanismen von Schule nicht. Denn natürlich fängt doch die Leistungswahrnehmung bei den Kindern selbst an. Die brauchen doch gar keinen Lehrer. Die sitzen in einer Schulklasse von 25 Leuten und wissen nach 3 Tagen, während das Schuljahr losgeht, das kann der Fritz besser als ich. Die Mädchen sind alle schneller. Der Lehrer mag das Verhalten besser als anderes. Differenzerfahrung ist das Erste, gehört zum Bildungssystem notwendig dazu.
Und im Zweifelsfall haben die Spaß daran, Leistungen zu bringen.
So ist es. Und die Differenzerfahrung braucht, das ist der Sinn der Bewertung im pädagogischen Sinne, deswegen darf sie nicht fehlen, die Differenzerfahrung braucht sozusagen eine objektive Instanz, die spiegelt, bewertet und sagt, das machst du rational oder gut und besser. Insofern ein Bildungssystem ohne Prüfungen, ohne Zertifizierung, ohne Rückmeldung von Leistungen halte ich für völlig entbehrlich. Mhm. Wenn wir da nur hingehen, damit wir uns wohlfühlen, brauchen wir das System nicht. Und Differenz muss sein.
Herr Strotz nochmal?
Also was, glaube ich, wichtig ist, dass man tatsächlich das Bildungssystem insgesamt diskutiert und nicht nur sich auf die Hochschule beschränkt. Das war auch, glaube ich, der zentrale Fortschritt von dem Bildungsstreik im Sommer, den es gegeben hat, dass es nicht mehr so war, dass nur einzelne Statusgruppen, mal die Studierenden, mal die Schülerinnen und Schüler demonstriert haben, sondern dass man sich eben zusammengetan hat, um tatsächlich das Bildungssystem insgesamt auch der umfassenderen Kritik zu unterziehen. Ich denke aber zum Beispiel, wenn man sich Entwicklung auch im Schulsystem anschaut, mit Kopfnoten zum Beispiel, wo es ja dann, also für mich eigentlich ein untragbares Differenzkriterium auch ist. Oder eben auch der Situation, dass es ja nicht so ist, dass man mit 25 Schülerinnen und Schülern in der Klasse sitzt, sondern dass die Schüler sich beklagen über zu große Klassen, über zu wenig Lehrer und über das Turbo-Abitur. Dann ist es, glaube ich, halt auch wichtig, dass man diese Frage umfassend halt stellt. Und deswegen denke ich, dass es auch im Herbst, wenn der Bildungsstreik weitergehen soll, natürlich ein zentrales Merkmal sein wird, dass man gemeinsam kämpft und eben auch nicht nur sich auf die eigenen Probleme als Studierender oder eben als Schüler beschränkt.
Sondern und, dann
dass
man eben und dann streiten wir über Leistung und Bewertung.
Aber Sie haben sich, Herr Stotz, nach diesem, erstmal ganz schön herzlichen Dank an Herrn Bentsch und ein gutes Wochenende nach Augsburg. Sie haben sich, Herr Stotz, nach diesem Protest mit Annette Schavan getroffen, Studentinnen und Studenten, mit der Bildungsministerin, wie das ausgegangen ist. Das möchte ich nach Ihrer nächsten Wunschmusik mal hören von Ihnen. Der Student Ben Stotz hat sich diese Musik gewünscht. Stieber Twins, zweimal Stieber, einmal Makko, einmal Stieber. Wie heißt das? Einmal Makko, zweimal Stieber?
Genau. Ein Lied aus Heidelberg, aus den Anfängen des deutschen Hip-Hop. Und das kam in den Sinn, weil in Heidelberg auch eine Gruppe eingeladen hatte zum allerersten Bildungsstreiktreffen, die man auch herzlich grüßen kann an der Stelle und die auch wieder im Winter dabei sein werden.
Wir haben Sie eingeladen, Herr Stotz, gemeinsam mit Professor Heinz-Elmar Tenort, weil wir über die Baustelle Bildungspolitik sprechen. Und wir sind stehen geblieben beim letzten Streik, den Sie im Sommer veranstaltet haben. Nach diesem Streik hat die Bildungsministerin Schavan Sie alle eingeladen, also einige der Streikenden eingeladen zum Gespräch. Was ist dabei rausgekommen?
Also erstmal muss man sagen, dass ja die Bildungsministerin erstmal gesagt hat, der Bildungsstreik und die Proteste, die es gibt, sind gestrig, sind also Diskussionen von vorvorgestern und haben eigentlich mit der Realität des deutschen Bildungssystems nicht mehr viel zu tun. Von dem Standpunkt musste sie ganz schnell zurückrudern, als sie gesehen hat, dass tatsächlich 270.000 Schülerinnen und Schüler und Studierende auf der Straße waren am 17. Juni. Und daraufhin hat sie uns erst eingeladen unter massiven Druck und gesagt, was natürlich für uns ein Anknüpfungspunkt ist, dass es für jede und jeden, die einen Master machen möchte, auch die Möglichkeit dazu geben soll. Sprich, dieser Forderung nach Master für alle eigentlich nachgekommen ist, die wir zwar so nicht gestellt haben, wir wollen ja auch weitergehen, das haben wir gesagt im Bildungsstreik, wir wollen die Abschaffung von Bachelor und Master, zumindest in der derzeitigen Form. Aber es ist natürlich ein erster Schritt, wo Bewegung auch in der Politik ist und wo wir merken, dass es sowohl Druck, den wir erzeugt haben, da Bewegung sozusagen hervortritt und zum Zweiten aber auch einfach eine Uneinigkeit da ist unter den Herrschenden, unter den Eliten, wie es weitergehen soll und dann natürlich sich auch deswegen Spielräume für uns öffnen.
Aber es ist doch auch gestrig zu fordern, dass der Bachelor und der Master abgeschafft werden. Ich meine, um Studenten auf den europäischen Arbeitsmarkt mit internationalen Bewerbern vorzubereiten, muss man doch ein einheitliches System haben, muss man ihnen doch auf die Sprünge helfen. Wieso sagen Sie dann weg damit?
Naja, weil zumindest die Zweiteilung des Studiums eben dieses Problem, dass es in der Breite eigentlich eine Abspeisung geben soll nach 6 Semestern, wo zum Beispiel mir auch Dozentinnen sagen, dass es das wissenschaftliche Arbeiten, das war ja vorhin auch ein Ansatz, das war auch im Diplomstudiengang noch der Fall, wo das berichtet wurde von einer Anruferin, dass das wissenschaftliche Arbeiten und das wissenschaftliche Lernen eigentlich im Bachelor überhaupt nicht vorgesehen ist und dass dementsprechend auch das Niveau der Arbeiten, zumindest in der Politikwissenschaft, bei mir in der Religionswissenschaft, die Hausarbeiten dann, viele Dozenten auch klagen, dass das Niveau sehr, sehr nach unten gegangen ist und eigentlich oft gesagt wird, dass erst im Master erst später sozusagen darauf aufbauen, dann das wissenschaftliche Arbeiten, auch eine kritische Einführung in Methoden erfolgen soll. Und dass es der Bachelor eigentlich viel stärker so einen verschulten Charakter hat, der eigentlich mit wissenschaftlichem Arbeiten im engeren Sinne gar nicht so viel zu tun hat.
Bleiben wir nochmal eben bei diesem Aspekt. Studenten auf einem europäischen Arbeitsmarkt mit internationalen Bewerbern, wie sollen die Ihrer Ansicht nach gefördert und gefordert werden, damit sie in diesem Wettbewerb mithalten können?
Ich denke, das ist gerade das Problem, dass wir eben im Bildungssystem, auch in der Hochschullandschaft, immer nur vom Gedanken des Wettbewerbs ausgehen, dass wir einen Wettbewerb haben unter den Studierenden, wo es eben nicht darum geht, gemeinsam was zu lernen, gemeinsam was zu erarbeiten, sondern im Studiengang, im Studienfach immer eine Konkurrenzsituation herrscht. Wir haben Wettbewerb zwischen den Bundesländern, wir haben Wettbewerb zwischen den Ländern innerhalb der Europäischen Union und letztendlich haben wir einen globalen Standortwettbewerb um die attraktivsten Hochschulkriterien, um die attraktivsten, also sozusagen Forschungsmöglichkeiten, auch wer am meisten Drittmittel einwerben kann und so weiter. Wir haben Elite-Universitäten, die das nochmal auf die Spitze treiben. Und das ist eigentlich genau das Problem im Bildungssystem, dass es immer nur unter dem Stichwort von Wettbewerb und Konkurrenz gesehen wird und gar nicht die Inhalte wirklich im Mittelpunkt stehen.
Herr Tenort?
Das führt in die Irre, wenn man so argumentiert, als könne man aus dem Hochschulsystem den Wettbewerbsgedanken und den Leistungsgedanken und die Unterscheidung von Personen nach der Kompetenz und Leistung, die sie in Fächern, Studiengängen erbringen, rausnehmen. Und natürlich kann es überhaupt, ich weiß auch nicht, wie Frau Schawan das garantieren will, keine Universität der Welt kann garantieren, dass alle Studierenden in dem Master sind. Die nächste Forderung heißt, jeder promoviert oder wo soll das hinführen? Das ist Unfug. Wenn Sie die UN-Charta der Menschenrechte sehen, da kommt Bildung vor. Das Kriterium dafür ist der freie Zugang aller in die Elementar- und Sekundarbildung. Und das zweite Kriterium, das da geführt wird, und nach Leistungskriterien Beteiligung an höherwertigen Bildungsgängen. Insofern ist das, was so häufig als Menschenrecht auf Bildung gemacht wird, spätestens mit dem Ende der Sekundarbildung, was Education for All heißt international, nur nach Leistung zu organisieren. Das ist das Kriterium. Es gibt kein anderes Kriterium. Es gibt nicht das Kriterium, lass uns gemeinsam was besprechen. Wenn ich boshaft wäre, würde ich sagen, das ist Sozialpädagogik, gemeinsam was zu besprechen. Nein, das zählt, das muss auch sein und das ist elementar wichtig, nicht nur gesellschaftlich, sondern individuell. Was habe ich davon, wenn ich mich an einem Universitätsort aufhalte und erwerbe keine Kompetenz, die mir meine eigene materielle Reproduktion sichert? Das ist vergeblich.
Herr Tenort, vor den Kulturnachrichten noch eine Mail, eine Antwort auf eine Frage. Stimmt es, dass durch die Kultusministerien sogenannte Bestehensquoten, Klammer auf, im Gespräch sind mindestens 70%, Klammer zu, vorgegeben werden, anhand derer sich dann zum Beispiel die Finanzierung der Hochschule richtet?
Es gibt Quoten, bei denen man berechnet, wie viele Studierende einen Studiengang aufnehmen, wie hoch die Schwundquote ist und danach werden tatsächlich dann auch Finanzzuweisungen berechnet. Früher hat man die Scheiterquote eingerechnet und dann danach gerechnet, heute nimmt man solche Quoten. Das sind aber keine Quoten, die das Prüfungsverhalten, das Zulassungsverhalten oder das je universitäre Auswahlverfahren bestimmen, sondern es sind einfach nur die Prognose, die Kultusminister sagen, wir erwarten, dass ihr 80% zum Ziel führt. Die Hochschulen werden unter Druck gesetzt, nicht unter eine solche Quote zu sinken. Das finde ich hochvernünftig.
Die Baustelle Bildungspolitik ist unser Thema noch bis 11 Uhr. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@dradio.de.
Deutschlandradio Kultur im Gespräch.
Heute über das Turbo-Abi, den Bachelor und den Master. Alles steht bei uns auf dem Prüfstand bei der Baustelle Bildungspolitik. Unsere Gäste sind Heinz-Elmar Tenort, Professor für historische Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin und Ben Stotz, der an der FU in Berlin studiert und Vorstandsmitglied bei Die Linke SDS ist. Und am Telefon ist Monika Wienbeck, hat die 00800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Wienbeck.
Guten Morgen.
Ihre Meinung bitte oder Ihre Frage.
Ich hätte zwei Fragen. Das eine bezieht sich auf eine Frage, die kurz angedeutet wurde in dem Gespräch vorher. Das ist die Vereinbarkeit von Familie und Studium. Eine Cousine von mir ist neulich nach Dänemark gegangen und hat mir erzählt, dass dort das Gang und Gäbe ist, dass Leute bereits während des Studiums eine Familie gründen. Mhm. Und hier in Deutschland, also speziell auch in Westdeutschland, sieht man sowohl im Studium als auch im später im Beruf, dass die Einrichtungen überhaupt nicht da sind, um das zu machen. Sowohl Kinderbetreuung als auch eine Finanzierung. In Dänemark ist zum Beispiel so, dass wenn jemand während des Studiums eine Familie gründet, dass dann auch eine extra Finanzierung dafür da ist. Mhm. Und ich sehe eben mit Sorge, dass Leute, die sich jetzt um die Weiterentwicklung und die Reform des Studiums kümmern, diesen Faktor also komplett auslassen und
Und der zweite Punkt?
Der zweite Punkt ist das Thema lebenslange Lernen. Bei der ganzen Debatte um Bachelor und Turboabitur und schnelle Studienabschlüsse glaube ich, dass auch diese Fragestellung gerade an den Universitäten, vielleicht weniger an den Fachhochschulen, vernachlässigt wird. Ich selber bin abgebrochene Studentin. Ich habe bei meinem Arbeitgeber habe ich dann eine Weiterbildung gekriegt.
Was haben Sie studiert und welchen Arbeitgeber haben Sie inzwischen?
Ich arbeite in der chemischen Industrie und ich bin Projektmanagerin. Dazu bin ich ausgebildet worden von meinem Arbeitgeber. Mhm. Ich habe damals verschiedene Fächer studiert, Philosophie, Germanistik, Kommunikationswissenschaften im technischen Zweig auch und habe abgebrochen mit 27, habe dann angefangen zu arbeiten, bin weiterentwickelt worden und als ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber angefangen habe, habe ich gesucht nach einer Möglichkeit, doch noch einen Studienabschluss zu machen und zwar in dem Bereich Informatik. Mhm. Damals war die Fernuniversität Hagen die einzige Universität, die überhaupt ein Angebot hatte für ein berufsbegleitendes Studium.
Das heißt, Ihre Kritik an den Hochschulen ist, dass eben für das lebenslange Lernen, was Sie vorhatten, viel zu wenig Möglichkeiten bestehen, viel zu wenig Angebote bestehen?
Genau. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist, auch um dieser weitverbreitete Einstellung mal zu durchbrechen oder den Leuten eine Chance zu geben, die nicht sagen, okay, ich mache eine Ausbildung und dann gibt es vielleicht noch ein bisschen betriebliche Weiterbildung und dann war's das. Also gerade in meinem Fach Informatik, das ist ja ein Bereich, wo rasante Entwicklungen sind und wo es auch durchaus sinnvoll ist, immer mal wieder Zusatzabschlüsse oder Zertifizierungen anzustreben, um sich da auf Stand zu halten. Und ich glaube, dass zwar an den Fachhochschulen sich da jetzt einiges tut, aber die Universitäten auf dieses Interesse oder den Wunsch, Teilzeit zu studieren, abends zu studieren, in der Form zu studieren, die mit einem Vollzeitberuf vereinbar ist, dass da viel zu wenig passiert. Ich glaube,
Frau Wienbeck, danke schön. Ich würde gerne Herrn Tenort Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Herr Tenort.
Ich kann Frau Wienbeck nur zustimmen. Sie hat völlig recht in ihrer Defizitdiagnose. Wir haben zu wenig Teilzeit. Angebote, wir haben zu wenig berufsbegleitende Studiengänge. Wir fangen an mit dem Bologna-Prozess, muss man jetzt fairerweise wieder sagen, Weiterbildungsstudiengänge eigens anzubieten, eigene Masterstudiengänge, zum Teil auch nur einzelne Module, die dann auch aus dem Beruf heraus die Rückkehr in die Universität erlauben. Aber das alles ist quantitativ noch nicht genügend präsent. Und einen zweiten Punkt, der auf Ihre erste Frage auch mit aufgreift, wir haben zu wenig an Stipendiensystem und Fördersystem für solche Rückkehr aus dem Beruf oder für solche Teilzeitformen von Studium, die damit verbunden sind. Das ist ein ganz großes Defizit in unserem Bildungssystem und das finde ich ganz gravierend und wichtig. Und was Vereinbarkeit von Studium und Familie angeht, auch das trifft ja einerseits auf die Teilzeitstudiengänge, dass man an eine andere Zeitorganisation kommt. Und das betrifft zweitens, auch das finde ich, ist ein richtiger und wichtiger Punkt, der in Ansätzen sich verbessert hat in den letzten 20 Jahren, aber wahrscheinlich nicht zum Trost für die Mütter mit Kindern. Meist sind es ja die Mütter, die davon betroffen sind. Kindergarteneinrichtungen, Kitas, auch Lehrangebotszeiten zu wechselnden Zeiten am Tag, dass man flexibel ist, auch abends gleiche Angebot macht, mehrfach über den Tag hinweg gestreut. Das sind wirklich zentrale Punkte, die Studierbarkeit in solchen Lebenssituationen betreffen.
Warum klappt sowas in Dänemark, wie Frau Wienbeck erklärt hat und erfahren hat, und nicht bei uns? Muss man immer wieder nach Skandinavien gucken, um Vorbilder zu sehen?
Ach, wenn Sie auf das berühmte finnische Beispiel schauen und schauen sich dort das Hochschulsystem an, da werden wir auch, wenn wir genügend Zeit haben, ganz lange jammern können. Das will ich jetzt gar nicht tun. In Dänemark klappt das wahrscheinlich, weil das Land kleiner ist, weil es eine andere Tradition der Bildungsförderung hat. Und was man nicht unterschätzen darf für Dänemark, die haben seit 150 Jahren eine ganz andere kulturelle Mentalität der Unterstützung von Bildungsprozessen. Diese Nation hat sich über Bildung konstituiert. Gegenüber Deutschland musste sie sich behaupten, Preußen, Deutschland, die ihnen ihre südlichen Landesteile geklaut haben. Sie musste von Schweden unabhängig werden. Sie musste ihre eigene Identität entwickeln. Einer der dänischen Nationalheiligen ist ein Pfarrer und Pädagoge, Grundtvig. Und die leben lokal in kleinen Einheiten, die Sichtbarkeit haben. Das ist eine ganz andere Kultur, die wir so schnell in Deutschland gar nicht haben. Wir denken an den Staat und nicht an die Gemeinde. Also das sind ganz andere Welten.
Frau Wienbeck, haben Sie vielen Dank für diesen Anruf aus Berlin. Sie, Herr Tenort, haben Germanistik, Geschichte, Sozialkunde, Philosophie und Pädagogik studiert.
Und zwischendurch ein paar Examina gemacht.
Würden Sie das heute als Bachelor überhaupt schaffen?
Hintereinander nicht, das erste Studium nicht. Das war Geschichte, Germanistik und Sozialkunde. Das gibt's nicht mehr. Hier sind es nur noch zwei Fächer. Damals musste man in Bayern zum Staatsexamen, wenn man Geschichte und Germanistik hatte, ein drittes haben. Ein Lehramtsexamen bis zum Master würde ich noch machen. Mein Promotionsstudium danach, Philosophie und Soziologie, da müsste ich sehen, es gibt jetzt auch abgegrenzte Promotionsstudiengänge.
Wie lange haben Sie denn gebraucht, bis Sie ganz fertig waren? So ein ganz runder Prof?
Ich habe nach 10 Semestern mein Staatsexamen gemacht und hatte ein Lehramtsexamen. Dann habe ich die anderen Fächer parallel zu einer Assistententätigkeit gemacht und war also bezahlt und Student zugleich. Dann habe ich nach weiteren 10 Semestern promoviert und 3 Jahre später war ich Professor. Also es ging ganz zügig.
10 Jahre, 15 Jahre so um den Dreh. Katharina Dahme ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Dahme.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage bitte. Oder Ihre?
Ja, ich habe nicht direkt eine Frage, sondern eher eine Anmerkung auch zu dem, was Herr Tennort gesagt hat, weil ich schon finde, dass er sich in einem bestimmten Punkt auch widerspricht, wenn etwa die Rede davon ist, dass Leistungskriterien ausschlaggebend sein sollen dafür, ob man auch einen Zugang zu höherer Bildung hat und der dann doch auch die Studiengebühren fordert. Wo ich eben schon sagen würde, dass nicht eben alle Leute sich diese Studiengebühren leisten können und dass das doch immer unabhängiger auch davon wird, welche Leistung man bringt, sondern abhängig davon wird, welches Einkommen die Eltern haben. Und Herr Tennort hat vorhin davon gesprochen, also diejenigen, die studieren, bezeichnen als die Privilegierten letztlich und dass die sich nach bestimmten Statistiken das wohl leisten könnten. Ich in meinem Umfeld sehe, dass es einen relevanten Teil von Studierenden gibt, die sich keine Studiengebühren leisten könnten, beziehungsweise frage mich auch, wo wir angekommen sind, wenn man sagt, dass diejenigen, die es bis zu einem Studium schaffen, eigentlich auch schon diejenigen sind, die sich vom Geldbeutel ja eher leisten könnten als andere. Dann sind auf dem Weg offenbar schon ganz viele hängen geblieben, die sich das eben vorher nicht leisten konnten, weil ja auch die
soziale Situation
früher beginnt.
Sind Sie Studentin, Frau Dahme?
Ich bin auch Studentin, ja.
Was studieren Sie?
Ich studiere Politikwissenschaft.
Als Bachelor, oder?
Nee, auch noch als Diplom, aber halt schon auch ein Diplom, was angepasst ist an die neuen Bachelorstudiengänge, also auch sehr modularisiert und verschult.
Und wie erleben Sie diese Reform?
Ja, ich finde es natürlich schade, weil ich Studierende kennenlerne, die noch ein anderes Studium genossen haben und ich sehe, dass ich eben nicht mehr so viel Freiheiten habe, auch mich auf Themen zu spezialisieren, die mich persönlich interessieren, sondern auch eben viel machen muss, was mich persönlich gar nicht interessiert. Und gerade in Geisteswissenschaften sind das ja eigentlich Fächer, wo man gar nicht, wo man aus meiner Sicht nicht so richtig festmachen kann, was man am Ende so eines Studiums wirklich wissen muss, sondern das eigentlich darauf basiert, dass man sich auch viel selber spezialisiert auf bestimmte Themengebiete, die einen interessieren.
Herr Tennort.
Frau Dahme, was die Frage der Finanzierbarkeit angeht, ein Studiengebührensystem ist ja nicht so gebaut, dass Sie während des Studiums die Studiengebühren bezahlen sollen, sondern die Studiengebühren werden, wenn sie vernünftig geplant sind, und es gibt solche Modelle und sie werden ja auch praktiziert, vorfinanziert über Kredite. Die Kredite zahlen Sie nachgehend ab unter der Bedingung, dass Sie in einen Beruf gekommen sind. Das heißt, Sie werden nicht vom Studium während des Studiums enteignet, sondern zahlen dann, wenn Sie den Ertrag des Studiums als Berufstätiger wirklich einfahren und Sie sichtbar machen können, dass Sie das Geld haben. Ich würde das ungern an der Stelle dramatisieren. Und was die Privilegien angeht, natürlich sind Hochschulabsolventen und Studierende privilegiert in unserer Gesellschaft. Das Durchschnittseinkommen eines Hochschulabsolventen ist, egal welche Fächer wir nehmen, um mindestens ein Drittel höher als das aller anderen Beschäftigten. Wenn Sie das Arbeits- und Beschäftigungsrisiko betrachten, das Arbeits- und Beschäftigungsrisiko liegt 3-mal geringer als das von anderen, zu schweigen von denen, die keine Abschlüsse haben. Also wenn ich sage, dass Studierende privilegiert sind, habe ich ganz gute Indikatoren. Und nicht das eine, dass etwas kostet, gleichsetzen mit dem, dass man damit ausschließt. Es gibt vernünftige Studiengebührensysteme, die Sie nicht von der Uni fernhalten. Und unter uns 1.000 Euro im Jahr sind weniger als 100 Euro im Semester. Und man muss wirklich mal vernünftig, im Monat. Und man muss noch weniger. Man muss wirklich mal vernünftig kalkulieren, was das für ein Kostensystem ist und was das nachrangig bedeutet, wie viel Sie dabei bei 3 Jahren Studium, hätten Sie 3.000 Euro Kredit aufgehäuft. Ich kann das nicht als einen Prozess der Enteignung sehen, ganz offen gesagt, sondern für etwas, was man rückzahlen kann. Ich habe noch das Honnefer Modell als Student bekommen. 2 Semester lang, dann war ich nicht mehr bedürftig, wie ich auf einmal erfuhr, weil mein kleiner Bruder eine Prüfung gemacht hatte und Lehrling nicht mehr war.
Honnefer Modell heißt,
war das Vorgängersystem in der Bundesrepublik vor dem BAföG. Und ich musste davon 1.500 Mark, glaube ich, zurückzahlen. Das habe ich getan, als ich Assistent war, in Monatsraten von 50 Euro. Wir haben es überhaupt nicht gemerkt. Also,
Frau Dahme.
Kirche im Dorf lassen.
Frau Dahme nochmal.
Ich das nicht so für alle vereinheitlichen kann, sondern für viele sind das eben Beträge, die sich also wirklich auch negativ schon auswirken und für die das eine hohe Herausforderung ist. Aber ich wollte dann auch eine Rückfrage stellen. Wenn man sagt, dass es für die Studierende A kein großer Aufwand ist, beziehungsweise B, es eigentlich auch noch ihrem Studium zugutekommt, dann muss man sich doch die Frage stellen, warum es Studierende bewegt, auf die Straße zu gehen und so wie in Hessen beispielsweise studieren, die Einführung von Studiengebühren rückgängig zu machen, wenn man doch meint, dass das allen zugutekommen würde.
Jeder geht auf die Straße, der was bezahlen soll. Da habe ich doch volles Verständnis für, würde ich doch auch tun. Wenn der Staat in meine Steuertasche greift, protestiere ich auch und wähle eine andere Partei. Das ist doch völlig okay. Nur, man muss ja auch rational betrachten, was es wirklich bedeutet, wenn man etwas an Veränderungen in der Lebenssituation bringt, ob das eine Irritation ist oder eine Behinderung, die untragbar ist, oder ob das aus Gesamte gesehen eine tolerable und für anständige Arbeit in Universitäten wichtige Maßnahme ist. Das muss man gegeneinander abwägen. Ich habe Verständnis für jeden Protest.
Herr Stotz nochmal zu den Studierenden.
Also ich glaube, die Frage, ob Studierende heute noch privilegiert sind, ist eigentlich eine sehr spannende Frage, die man auch nicht pauschal beantworten kann, weil es da eine sehr ungleiche Struktur auch innerhalb der Studierendenschaft gibt. Es gibt sicher welche, die verstehen sich als zukünftige Elite, als Führungspersönlichkeit, haben einen sehr guten sozialen Hintergrund und haben überhaupt kein Problem mit Studiengebühren, auch kein Problem mit Exzellenzklassen und Elite-Universität. Es gibt aber auch eine große, breite Anzahl von Studierenden heutzutage, die eben im Bachelorstudiengang sich selber sehr stark, auch, glaube ich, berechtigterweise, gar nicht so sehr als zukünftige Elite verstehen, sondern eben als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und da ist es natürlich schön, dass man auch in der Hochschule ist und dass man einen Bachelorabschluss kriegen kann. Aber das führt nicht mehr dazu, dass man danach tatsächlich so viel Geld verdient, dass man da ohne Probleme auch größere Beträge zurückzahlen kann. Und das schreckt natürlich ab.
Wieso führt das nicht dazu, dass man mehr verdient, wenn man studiert hat? Klar.
Ne, wenn oftmals gesagt wird, dass der Bachelorabschluss eben unklare sozusagen Qualifikation auch nur bedeutet und das eben nicht klar ist, dass ich auf jeden Fall, wenn ich 6 Semester Bachelor studiert habe, danach auf dem Arbeitsmarkt sehr gute Berufschancen habe, sondern dass ich heutzutage konfrontiert bin mit der Wirtschaftskrise, mit der Frage, dass es zu wenig Jobs gibt, mit der Frage von Arbeitslosigkeit und da viele Leute, habe ich auch in meinem Freundeskreis schon erlebt, nach dem Studium eben vor Hartz IV stehen und nicht jetzt hier mehrere tausend Euro im Monat verdienen und locker Kredite abzahlen können.
Frau Dahme, vielen Dank für den Anruf aus Berlin. Wir gehen noch nach Denkendorf zu Peter Hein. Schönen guten Morgen, Herr Hein.
Guten Morgen.
Wir sind gerade bei der Industrie und bei den Arbeitgebern.
Ja, also ich bin in der Industrie. Ich hatte das Glück, in den Ende der 70er Jahre mein Fachhochschulstudium in Rüsselsheim zu machen. Und das hat mich sehr weit gebracht, denke ich mal. Für mich ist die Hauptfrage, ob die Industrie heute diese wissenschaftlich ausgebildeten Ingenieure oder Fachkräfte noch überhaupt braucht. Also aus meiner Tätigkeit heraus kann ich sagen, dass ich das Ganze in Richtung, ich sag mal das Wort, nutzorientierte Zweckingenieure entwickelt.
Was war das für ein Wort?
Netto-nutzorientierte Zweckingenieure.
Netto-nutzorientierte
Zweckingenieure. Das heißt, Arbeit rein, Arbeit runterarbeiten. Wissenschaftliche Leistungen sind eigentlich weniger gefragt. Es kommt darauf an, schnell Aufgaben zu erfassen, runterzuarbeiten, durchzuhalten. Also die wissenschaftliche Tätigkeit in den Bereichen, wo ich jetzt bin, also Automobilzulieferer zum Beispiel,
ja,
reduziert sich eigentlich auf die Labors, wo es noch ein paar Leute gibt, die sowas machen. Der Rest wird eigentlich im Wesentlichen durch Arbeitskräfte abgedeckt, die von woanders herkommen, die sich einarbeiten. Und also die Frage ist wirklich, ob diese wissenschaftliche Ausbildung, so wie es eigentlich mal vorgesehen war, also gut, Fachhochschule war ja nicht, sagen wir, das obere Level, sondern das Ingenieurstudium sozusagen. Mhm. Und da denke ich eigentlich, ist dieser Bachelor, man soll schnell durchkommen.
Herr Hein, wir haben so eine schlechte Telefonleitung, Entschuldigung. Ich glaube, es ist klar geworden, was Sie fragen. Also die Frage ist, hat die Industrie wirklich so einen hohen Bedarf an wissenschaftlichen Tätigkeiten, Herr Tenort? Dankeschön, Herr Hein.
Bedarfsschätzung bezogen auf Arbeitsplätze sind sehr schwierig, weil die Kompetenz für die Einstellung auf Berufspositionen immer nach 2 Kriterien funktioniert. Einerseits wirklich für den funktionalen Bedarf am Arbeitsplatz, was muss jemand können? Mhm. Andererseits zur Legitimation von Ungleichheit in der Bezahlung und von der Erzeugung einer betriebsinternen Hierarchie. Und wenn ich jemandem mehr zahle, dann ist es am einfachsten zu rechtfertigen, wenn ich jemanden mit Hochschulabschluss draufstelle, weil jeder dann versteht, dass er mehr verdient. Also die beiden Dinge spielen ineinander. Deshalb, Bedarf ist ganz schwierig. Die wichtige Frage daran finde, ist der Zusammenhang von Zertifikaten, Schul- und Bildungsabschlüssen in der unterschiedlichen Hierarchie und Berufstätigkeiten. Im letzten nationalen Bildungsbericht 2008 gibt es eine solche schöne Statistik, die wahrscheinlich keiner anguckt, weil die weit hinten ist. Und die Statistiken sind sehr schwierig. Danach kann man sehen, dass der Zusammenhang zwischen Abschluss und Beruf ganz eng ist bei den höherwertigsten Abschlüssen. Diplom, technische Hochschule, Staatsexaminer Lehrer, Abschluss als Arzt, Juristen, Hochschullehrer sogar erstaunlicherweise. Da ist der Zusammenhang zwischen Abschluss und Berufstätigkeit eng. Je weiter wir in der Abschlusshierarchie nach unten gehen, umso offener wird der Zusammenhang. Und dann haben Sie betriebsinterne Kompensationsstrategien. Also das Beispiel, das ich immer gerne gebe in meinem Bereich, ob ich einen Sozialarbeitsabschluss der Fachhochschule habe in Pädagogik oder ein Diplom in Pädagogik, ist dem Arbeitsmarkt zunächst wurscht. Der stellt sie alle gleich schlecht auf BRT 4 ein und guckt dann, wie das weitergeht damit und belohnt erst gar nicht die Acke. Also das ist sehr flexibel und man darf die Erwartung, glaube ich, gar nicht haben, dass zwischen Abschluss, Berufstätigkeit, Bezahlung eine lineare Entsprechung besteht. Hochschulabschlüsse sind immer nur notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen für Arbeitsplatzsicherheit und nie hinreichende Bedingungen für gute Bezahlung.
Herr Hein, haben Sie vielen Dank für den Anruf aus Denkendorf. Die Schlussrunde wird gleich eingeleitet nach der Wunschmusik. Elvis Presley liegt auf in the Ghetto für Professor Tennort. Uns bleiben jetzt noch 5 Minuten, um über die Baustelle Bildungspolitik zu sprechen. Und ich begrüße am Telefon Gerhard Wiesent. Er ruft uns an aus München. Schönen guten Morgen, Herr Wiesent.
Ja, guten Morgen. Ich bin pensionierter Gymnasiallehrer und habe mich mein ganzes Berufsleben geärgert, dass wir die pädagogische Arbeit leisten, nie zur Bildungspolitik befragt wurden. Und ich bin gar nicht glücklich darüber, dass wir jetzt eine Theologin und keinen Lehrer oder Universitätsdozenten als Bildungsministerin haben. Also ich habe gar nichts gegen Turbo-Abitur und gegen Bachelorstudium. Ich habe selber an einer britischen Universität studiert und musste dort richtig arbeiten, gleich von Anfang an. Und das hat mir dann sehr genützt, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, weil da habe ich richtig was gelernt. Bei uns werden ja die ersten Semester besonders in den geisteswissenschaftlichen Fächern immer verbummelt, weil man nicht weiß, was man tun soll.
Also Ihr Plädoyer, liebe Studenten, lernt wieder mehr?
Genau. Und auch mit dem Turbo-Abitur, also das Niveau des deutschen Abiturs ist in den letzten 20, 25 Jahren so drastisch gesunken. Dafür natürlich die Freizeitbetätigung der Studenten, also der Schüler, der Gymnasiasten umso mehr.
Herr Stotz, fühlen Sie sich angesprochen von Herrn Wiesents Appell, mehr zu tun, mehr zu lernen, mehr Leistung zu bringen?
Ich glaube, was wir im Moment im Begriffen sind zu lernen, ist sozusagen auch, wie wir uns wehren können. Und da finde ich, müssen wir auf jeden Fall uns noch besser qualifizieren, weil es beim Bologna-Prozess ein Problem gibt, das Problem des Adressaten aus meiner Sicht, dass beim Bologna-Prozess eigentlich in ähnlicher Situation herrscht wie beim Internet, also alle benutzen das Bologna-System, jeder redet davon, aber keiner weiß genau, wo das herkommt und uns wurde halt auch immer wieder gesagt, ja, da sind wir nicht so ganz zuständig, das liegt an Bologna, also das hat zum Beispiel die Hochschulrektoren sagen das gerne bei uns in der Uni, ja, das muss so sein mit Anwesenheitslisten, es steht in Bologna oder die Bildungsministerin sagt, ja, das ist ja jetzt nicht von mir zu lösen, das liegt an Bologna und die Landesregierung reden sich genauso raus. Der Gipfel war in dem Zusammenhang die Kultusministerkonferenz im Sommer, die gesagt hat, wir als Kultusministerkonferenz sind da nicht zuständig, ihr müsst zu den Kultusministern gehen. Und dass dieses Problem, das Benennung des richtigen Adressats auf jeden Fall sozusagen uns vor die Herausforderung stellt, dass wir lernen müssen, an wen richten wir welche Forderungen, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und da sind wir auch im Begriff der Qualifizierung und wollen deswegen auch nochmal die Kultusministerkonferenz, weil wir wissen, was sie auch umsetzen können, auch nochmal im Herbst jetzt ins Visier nehmen.
Und wenn Sie das jetzt gelernt haben, sich zu wehren, dann haben Sie aber immer noch keinen Job. Also Sie stellen das jetzt so als große Qualifikation dar, wie toll das ist, wenn man sich als Student wehren kann und Forderungen stellen kann. Welche Forderungen sollen denn zu welchem Job dann auch mal führen?
Ja, ich glaube, dieses Problem, dass es eben auch die Jobaussichten total unklar sind, es wurde gerade gesagt, dafür kann es auch nie eine Garantie geben. Die Idee ist es auch gar nicht, dass man beim Hochschulstudium danach auf jeden Fall einen Job bekommt. Viele junge Menschen wollen aber eine Zukunft haben und wollen auch eine Chance auf einen Job haben. Und deswegen ist es ja auch beim Bildungsstreik so gewesen, dass wir immer das Bündnis gesucht haben von anderen gesellschaftlichen Gruppen, die eben auch von der Wirtschaftskrise betroffen sind, mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammengestreikt haben, aber eben auch auf Gewerkschaften zugegangen sind, die eben vor ähnlichen Problemen stehen wie Arbeitslosigkeit und keinen Job zu haben.
10 Jahre nach dem Bologna, Herr Wiesent, haben Sie, vielen Dank für den Anruf aus München, 10 Jahre nach dem Bologna-Prozess, der ja ein einheitliches Bildungssystem in Europa schaffen möchte, stehen Sie, Herr Stotz, immer noch da und sagen, wir haben aber Forderungen, den Bachelor und den Master wieder abzuschaffen. Möchten Sie diesen ganzen Bologna-Prozess wieder rückgängig machen?
Also wir wollen Bachelor und Master in der derzeitigen Form abschaffen. Das lässt offen, ob wir sozusagen das System auch für grundsätzlich quasi für problematisch halten oder vor allem die Ausgestaltung des Problems. Auf jeden Fall wollten wir mit dem Bildungsstreik deutlich machen, dass es halt so nicht weitergehen kann.
Und wann sind Sie zufrieden? Wann wären Sie zufrieden?
Also ich glaube, dass als erster Schritt zur Überwindung des Bachelor-Master-Systems so eine Idee von einem garantierten Masterzugang für alle und ein generelles Verbot von Studiengebühren natürlich ein erster Schritt gemacht wäre, mit dem sich viel, viel verbessern würde an den Hochschulen momentan.
Herr Tennort.
Ich wäre erst zufrieden, wenn wir den Reformprozess beibehalten, wenn wir die Prinzipien beibehalten, also eine Organisation des Studiums, die sich an Kompetenzen orientiert, die weiß, dass der Maßstab für ein gutes Studium tatsächlich die Befähigung zu eigenem selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten ist, die nicht ein Berufsversprechen macht, aber die die Studierenden mit der Kompetenz entlässt, dass sie fähig werden, sich am Arbeitsmarkt selbstständig mit ihren Kompetenzen zu behaupten und fähig werden, einen Beruf zu wählen und in dem Beruf sich eine Karriere selbst aufzubauen, dass sie nicht etwa von anderen Kriterien und externen Zahlungen abhängig sind. Und das wird nur funktionieren, wenn sie eine Mentalität dabei entwickeln, die wirklich dem Humboldtschen Geiste entspricht. Und der Humboldtsche Geist war nicht ein sozialstaatliches, wohlfahrtsstaatliches Modell, ich garantiere euch die Karriere, sondern das Humboldtsche Modell ist ein hochliberales System, das darauf setzt, dass die Individuen ihrer Leistung gemäß, ihrer Anstrengung gemäß und ihrer Verantwortung gemäß sich selbst qualifizieren und dann in gesellschaftliche, politische und soziale Rollen eintreten und dort entsprechend ihrer Kompetenz arbeiten. Das ist Humboldt, ganz liberal.
Ben Stotz, Professor Heinz-Elmar Tennort. Dankeschön für 2 Stunden Baustelle Bildungspolitik. Danke allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Nach 11 Uhr geht's weiter im Radiofeuilleton.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Sonneberg auf 94,2.